Anton, was fällt dir zu Fußball ein?
Zu Fußball, Bahnhöfe, Schwarz von Polizei, Hunde und grölende Fans, dass die Angst und Bange wird.
Bist wohl kein Freund des Fußballs.
Nee, ganz und gar nicht. Was soll es schon beim Fußball Schönes geben?
Zum Beispiel, dass Fußball auch zum Frieden beitragen kann.
Jetzt bist du aber verrückt, Fußball zum Frieden beitragen.
Dann will ich dir eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte von einer Frau aus Afrika.
Also los, erzähl schon.
Es geht um Fatuma Abdulkadir Adan. Sie kommt aus dem Norden von Kenia, aus der Stadt Marsabit.
Kenia, wo liegt das nochmal?
Am Horn von Afrika. Äthiopien liegt nördlich von Kenia und Somalia liegt östlich von Kenia.
Und was hat diese Fatuma mit Fußball zu tun?
Ich muss von Anfang an erzählen. Fatumas Eltern gehören verschiedenen Volksgruppen an, den Boranas und den Gabras.
So wie es Westfalen und Rheinländer gibt.
Nur mit dem kleinen Unterschied, dass sich im Norden von Kenia die einzelnen Volksgruppen seit Jahrzehnten blutige Kämpfe geliefert haben, wegen Weide- und Wasserrechten.
Kein Wunder, wenn der Regen ausbleibt als Folge der Klimakatastrophe.
Fatuma hat in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, Jura studiert. Als Anwältin ist sie aber nicht in Nairobi geblieben, sondern in ihre Heimatstadt Marsabit zurückgekehrt. Dort kämpft sie für Frieden und für Frauenrechte, gegen Beschneidung und Zwangsheirat.
Aber doch nicht, indem sie Fußball spielt.
Doch, Anton. Fatuma ist begeisterte Fußballerin. 2003 hat sie HODI gegründet. HO für Horn of Africa, D für Development und I für Initiative.
Also steht HODI für Horn of Africa Development Initiative.
Und das Motto von HODI ist, schießen, um Tore zu erzielen, nicht um zu töten.
Das klingt fast so gut wie Militär gehört abgeschafft. Ja, Frieda, Militär gehört abgeschafft.
Auslöser für Fatumas Friedensarbeit war das Massaker von Turbi im Jahr 2005, bei dem im Marsabit-Distrikt Borana-Krieger 70 Gabra niedergemetzelt haben.
Aber du sagtest doch, die Eltern von Fatuma gehörten genau diesen Volksgruppen an.
Das ist so richtig. Vielleicht auch deswegen hat Fatuma nach dem Massaker zunächst die Frauen der beiden Volksgruppen in der Kirche von Marsabit versammelt. Und sie soll zu ihnen gesagt haben, wie soll ich euch ansprechen? Als Borana? Als Gabra? Oder als Mensch?
Ja, wir sind alle Menschen und es gibt nichts Unsinnigeres, als uns gegenseitig abzuknallen.
Fatuma hat Fußballtrainings angeboten und Turniere für die Jugendlichen der verfeindeten Volksgruppen.
Eine gute Idee.
Heute spielen diese Jugendlichen zusammen Fußball. Und einer hat zu einer Zeitung gesagt, ich weiß nicht, weshalb mein Vater immer kämpfen musste. Tante Fatuma half uns zu verstehen, dass wir nicht verschieden sind und dass wir deswegen in Frieden leben sollen.
Klingt das denn alles so problemlos? Ich meine Fußball als Wunderwaffe?
Wo denkst du hin? Da Fatuma im Jahre 2008 auch eine Mädchenmannschaft aufgestellt hat, wird sie, selbst Muslimin, vom Imam bekämpft.
Dürfen denn Mädchen im Islam keinen Fußball spielen?
Ich fürchte, das ist so. Aber die Mädchen um Fatuma haben sich einfach drüber hinweggesetzt und sind dadurch selbstbewusster geworden. Sie werden sich auch anderes Unrecht, wie zum Beispiel die Zwangsheirat, nicht mehr gefallen lassen.
Da hat sich die Fatuma bestimmt Feinde gemacht.
Sie hat schon Morddrohungen bekommen. Tote Tiere lagen vor ihrer Tür. Aber sie hat sich nicht einschüchtern lassen.
So etwas müsste auch hier viel bekannter werden.
Zum Glück hat Fatuma für ihre Initiative HODI den Stuttgarter Friedenspreis 2011 bekommen.
Den hat sie bestimmt verdient. Was war nochmal das Motto von HODI?
Schießen, um Tore zu erzielen, nicht um zu töten.
Das erinnert mich an die Nagas in Ostindien mit ihrem Motto Fußball statt Bürgerkrieg. Hast du kürzlich was über Nordkorea gehört? Da waren die Nachrichten wochenlang voll von Berichten über Nordkorea, so wie der Atomkrieg steht unmittelbar bevor und jetzt ist völlige Sendepause. Nordkorea wird nicht mehr erwähnt.
Von vielen Zeitungen wurde der nordkoreanische Präsident eher als Verrückter abgetan. Aber es gibt schon einiges anderes zu berichten.
Na, dann schieß mal los.
Aber Anton, schieß mal los. Wir sind doch nicht beim Militär. Du hast ja recht, Frieda. Militär gehört abgeschafft. Also ich fange an. Die Nordkoreaner haben ja 2006, 2009 und 2013 Atomtests gemacht, die nach dem Atomteststoppvertrag verboten sind.
Und deswegen wurden sie doch auch durch Sanktionen vom Sicherheitsrat bestraft.
Richtig. Dieser Atomteststoppvertrag wurde im September 1996 vom Plenum der Vereinten Nationen beschlossen und sollte in Kraft treten, 180 Tage, nachdem alle 44 in einem Anhang genannten Staaten den Vertrag ratifiziert haben.
Der Vertrag verbietet doch alle Atomtests im Weltraum, auf und unter der Erde.
Ja, das ist richtig. Aber er ist noch nicht in Kraft, weil 9 der Staaten im Anhang den Vertrag noch nicht ratifiziert haben.
Und welche Staaten sind das?
China, Ägypten, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan und die Vereinigten Staaten.
Was, die auch?
Ja, die USA haben den Vertrag unterschrieben, aber der Kongress hat den Vertrag nicht ratifiziert.
Dann gilt der doch noch gar nicht.
Nein, der gilt noch nicht. Das wird auch in einem Bericht erwähnt, der sich mit dieser Problematik befasst. Er wurde vom Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses im November 2010 von dem Atomwaffenspezialisten Jonathan Medalla verfasst. Der Titel ist Nordkoreas 2009 Atomtest. Abschirmung, Erkennung, Folgen.
Das klingt sehr umfassend.
Der Bericht hat auch 38 eng beschriebene Seiten plus 3 Titelseiten mit einer Zusammenfassung.
Und was steht drin?
Am 25. Mai 2009 gab Nordkorea bekannt, dass sie ihren zweiten unterirdischen Atomtest durchgeführt haben. Im Gegensatz zu dem Test von 2006 wurden nirgendwo in der Welt die üblichen radioaktiven Elemente gemessen, die bei einem solchen Test anfallen.
Wer misst denn sowas?
Mit dem Atomteststoppvertrag wurde ein internationales Messsystem aufgebaut, das solche Tests feststellen sollte. Wissenschaftler sagen, dass nur durch dieses System Atomtests nachgewiesen werden können.
Und da wurde nichts festgestellt? Haben Sie den Atomtest weit unter der Erdoberfläche gemacht?
In dem Bericht wird beschrieben, dass die USA über Jahrzehnte versucht haben, einen Schutzschirm zu entwickeln, der diese Atomteilchen zurückhält, mit wenig Erfolg.
Was heißt das, Friederike?
Nun ja, es heißt, dass möglicherweise der von Nordkorea bekannt gegebene Atomtest 2009 nur eine sehr große Explosion mit normalem Sprengstoff war, um durch die entstehenden Erdbebenwellen einen Atomtest vorzutäuschen.
Und der neue Test in diesem Jahr?
Nach einer Meldung eines Nachrichtenmagazins wurden bei diesem Test tatsächlich radioaktive Gase freigesetzt und bei den Messstationen auch gemessen. Allerdings werden auch hier Zweifel geäußert, ob es sich wirklich um einen Atomtest gehandelt hat.
Jetzt sind es nur noch 1000 Tage.
Wieso 1000 Tage?
Du hast recht, es sind sogar noch weniger als 1000 Tage. Es war am 5. April, da waren es genau noch 1000 Tage.
Kannst du mir vielleicht mal verraten, von was du eigentlich redest? Wieso waren es am 5. April genau 1000 Tage? Von was denn?
Von den Millenniumszielen bis zu dem Tag, wo die Millenniumsziele erreicht werden sollten.
Du sprichst trotzdem noch in Rätseln. Was für Millenniumsziele? Was ist das überhaupt?
Denk mal nach. Vor dem 1. Januar 2000 hatten wir doch alle Angst. War ja Blödsinn. Es ging alles wie gewohnt weiter.
Und was hat das mit deinen 1000 Tagen zu tun?
Im Jahr 2000 war im September die 55. Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die wird der Millenniumsgipfel genannt, an dem viele Staats- und Regierungschefs teilnahmen.
Das kommt doch öfters vor.
Ja schon, aber auf diesem Gipfel wurde eine politische Bestandsaufnahme gemacht. Es wurde festgestellt, dass mehr als 1 Milliarde Menschen in extremer Armut leben. Sie hatten täglich weniger als den Gegenwert von 1 US-Dollar zur Verfügung.
Damit kann kein Mensch leben.
Mehr als 700 Millionen Menschen hungern und sind unterernährt. Mehr als 115 Millionen Kinder haben keine Möglichkeit zur Bildung. Sie können weder lesen noch schreiben.
Keine Schule.
Und mehr als 1 Milliarde Menschen haben kein sauberes Trinkwasser. Mehr als 2 Milliarden haben keine Möglichkeit, sanitäre Anlagen zu benutzen.
Gut, das ist schlimm. Aber was hat das mit den 1000 Tagen zu tun?
Am 9. September 2000 verabschiedeten 189 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Millenniumserklärung, ein Katalog grundsätzlicher, verpflichtender Zielsetzungen für alle Mitgliedstaaten. Dabei wurden Armutsbekämpfung, Friedenserhaltung und Umweltschutz als die wichtigsten Ziele der internationalen Gemeinschaft bestätigt.
Und wann sollten diese Ziele erreicht werden?
Die sollten im Jahr 2015 erreicht werden, also in 1000 Tagen.
Und was waren diese Ziele im Einzelnen?
Ziel 1, Bekämpfung extremer Armut. Da hat die Weltbank aufgrund der Preisentwicklung die Armutsgrenze auf 1,25 Dollar festgelegt.
Davon kann man doch auch nicht leben.
Ziel 2, Primarschulbildung für alle. Wer lesen und schreiben kann, ist weniger auf andere angewiesen. Und Ziel 3, Gleichstellung der Geschlechter, Stärkung der Rolle der Frauen.
Da muss sich in vielen Ländern noch was ändern.
Ziel 4, Senkung der Kindersterblichkeit. Alle 30 Sekunden stirbt ein Kind, oft durch vermeidbare Krankheiten, verschmutztes Wasser oder unhygienische Verhältnisse.
Alle 3 Sekunden, tick, tack, tot, tick, tack, tot.
Ziel 5, Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter. In den Entwicklungsländern stirbt eine von 48 Frauen bei der Entbindung.
Sicher auch, weil sie dort oft sehr früh verheiratet werden.
Ziel 6, Bekämpfung von HIV, AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten. In Subsahara-Afrika stirbt alle 30 Sekunden ein Kind an Malaria.
Das ist ja grauenvoll. Hoffentlich kommen wegen der Klimaveränderung diese Malariamücken nicht auch noch zu uns.
Ziel 7, ökologische Nachhaltigkeit. Es ist ein fataler Trugschluss, dass im Kampf ums Überleben die Umwelt uns im Wege steht.
Ich glaube, wir sind schon umweltbewusster geworden.
Ziel 8, Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung. Dieses Ziel überträgt den Industrieländern gemeinsam mit den Entwicklungsländern die Verantwortung zum Erreichen der Ziele.
Und da sieht es sicher nicht so gut aus.
Der jetzige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, hat angeregt, dass sich die internationale Gemeinschaft auf 4 Punkte einigt. Erstens sollten strategische Investitionen erfolgen, die einen Multiplikatoreffekt bewirken.
Was hat er damit gemeint?
Wir brauchen 1 Million Frauen und Männer für das Gesundheitssystem in Afrika, die in schwer erreichbaren Gegenden eingesetzt werden können und mit einfachen Methoden und durch Vorbeugung die Mütter- und Kindersterblichkeit senken.
Sowas wie Barfußärzte. Was hat Ban Ki-moon noch gesagt?
Zweitens müssen wir uns auf die ärmsten Länder konzentrieren, in denen 1,5 Milliarden Menschen leben. Als Beispiele hat er die Sahelzone, das Horn von Afrika und Zentralasien genannt.
Das ist aber eine gewaltige Aufgabe.
Drittens müssen wir unsere finanziellen Versprechen halten. Staatshaushalte dürfen nicht auf dem Rücken der Ärmsten ausgeglichen werden.
Und viertens?
Viertens sollte die 1000-Tage-Marke ein weltweiter Aufruf zum Handeln sein, für Regierungen wie für die Bevölkerung aller Länder. Ban Ki-moon sagte dann noch, es bleibt viel zu tun. Wir müssen das Beste aus den kommenden 1000 Tagen herausholen und das Millenniumversprechen einhalten.
Dafür müssen wir an anderer Stelle sparen, zum Beispiel beim Militär.
Ja, Frieda, Militär gehört abgeschafft.